Der Titel dieser Predigt ist Ich kann nicht mehr. Jeder von uns kennt ja die Geschichte, in der uns der sinkende Petrus auf dem See begegnet, von Jesus herausgerufen aus dem Schiff, zu Jesus hin, auf Jesus zu. Und nicht wird uns dabei ein Kunststück vor Augen geführt, biblisch gesehen würde man sagen ein Wunder, denn dann wäre ja der Petrus stracks um das Schiff herumgegangen und dann wäre er wieder ins Schiff hineingestiegen, um schließlich sagen zu können, so wird's gemacht. Das wäre recht effektiv und eindrucksvoll gewesen, denn so denkt und so erwartet es ja der natürliche Mensch. Aber so war es eben nicht. Er hob vielmehr an, unterzugehen. Sinkend, aber dabei gleichzeitig gehalten, so bezeugt es Petrus und so bezeugt diese ganze Begebenheit einzig die Treue unseres Herrn. So geht es. Und das Evangelium und die ganze Bibel will uns ja zeigen, dass sich der Herr um die Verlorenen kümmert. Das heißt, dass er sich Kummer macht um die Gesunkenen, dass er ihnen nachgeht und ihnen seine ganze Liebe zuwendet. Und wer wäre denn dem Herzen Jesu näher als ein Verlorener? Und darum fängt ja der ganze Himmel an, sich zu freuen über jede Heimkehr und sei es nur die eines Einzelnen. Wer ist Gott demnach also am liebsten unter den Menschen? Die Verlorenen, die gefunden werden, die sind Gott am liebsten. Und wir wissen doch, der einzige Gefährte, mit dem Jesus als Sterbender zu Gott heimgekehrt ist, war ein hingerichteter Verbrecher. So steht es in Lukas 23. Natürlich ist die Sünde dadurch weder entschuldigt, noch bagatellisiert, noch wird sie übersehen von Gott, aber er hat eine viel, viel bessere Weise, der Sünde zu begegnen. Er vergibt sie. Und dafür hat er teuer bezahlt mit dem Blut seines Sohnes. Gott macht die Gottlosen gerecht. Er macht uns recht, was wir ja von uns aus nicht sind. Und das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Das ist die Hauptsache bei Gottes Handeln an uns. Und von dieser Mitte aus, der sogenannten Rechtfertigung, ergibt sich, was die Ekklesia, die Gemeinschaft der von Gott herausgerufenen, ist und was sie darstellt. Sie ist nicht die Versammlung der anständigen Leute, nicht die der vollkommenen Christen, sondern sie ist eine Schar von vielfach sehr angefochtenen und anfechtbaren, ja fragwürdigen und oft genug auch fragenden Menschen, die aber alle durch Gottes Handeln, und das ist es ja, was wir Gnade nennen, angenommen sind, von ihm gerettet, gehalten und gerechtfertigt sind. Und sie leben davon, dass Gott ihnen täglich ihre Sünden reichlich vergibt und können sich darauf berufen, dass ihr Herr und Heiland Jesus Christus gekommen ist, die Verlorenen zu suchen und sie zu retten. So steht es auch in Lukas 19,10. Und wer darum einmal erfasst hat, wie er von Gott gesehen wird, nicht weil er so brauchbar wäre, der wird seine Bibel nicht mehr anders lesen, der wird nicht mehr anders denken, reden und auch predigen können, als dass er dabei bis in jede einzelne Textaussage hinein die Wirksamkeit dieser Erkenntnis gelten lässt, dass jeder biblische Text von uns mit der Frage betrachtet werden muss, wie begegnet mir hier der rechtfertigende Gott? Und dieses Licht, wenn es einmal aufgegangen ist, wird für uns stets in alle Winkel hineinleuchten. Nicht der Mensch ist das Wesentliche, nicht sein Tun und Lassen, nicht sein Hoffen und Fürchten, nicht seine Güte oder sein Nichtgutsein, sondern allein Gott. Und sein rechtmachendes Handeln ist das Entscheidende. Auf Gott und sein Tun muss alles abgestellt sein, namentlich alles, was uns betrifft. Und das wollen wir uns jetzt in diesem Sinne auch an drei Beispielen anschauen. Zuerst am bekannten Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Wenn wir dabei den Menschen ansetzen, die uns hier begegnen, dann sind wir schnell versucht, den Pharisäer schlechter zu machen, als er ist, sein Gebet herabzusetzen und das fromme Leben, das er führt, gering zu bewerten. Aber diese Sicht bringt mir automatisch selber ein überhebliches Pharisäertum ein. Es wären ja wohl viele Gemeindeleiter recht froh, wenn sie etliche solche wie diesen Pharisäer in ihrem Gemeindesaal sitzen hätten, nicht wahr? Beginnen wir dagegen mit dem Zöllner, dann müssten wir uns fragen, ist es wirklich nötig, dass wir alle so werden wie der Zöllner, lauter Gauner und Wucherer, die weder die Ordnung einer christlichen Versammlung kennen, geschweige denn achten würden? Nun, auf was für ein Urteil wird es wirklich ankommen bei diesem Gleichnis? Einzig auf Jesu Urteil kommt es an. Und das begründet sich ganz allein aus Jesu Tun und aus seinem Wirken. Und daher lesen wir, dieser, nämlich der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Aber warum? Weil ein Mensch dann vor Gott gerecht ist, wenn er Gott so recht gibt wie der Zöllner. Denn dass so einer Gott nicht vergeblich anruft, dafür bürgt Jesus selbst mit seinem Leben und Sterben, mit seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Ein zweites Beispiel ist Martha und Maria in Bethanien in Lukas 10. Wenn wir das Tun dieser beiden Schwestern aus unserer menschlichen Sicht vergleichen, dann geraten wir auch hier bald auf einen Abweg. Denn ein erster Vergleich dürfte ja meist zugunsten von Martha ausfallen. Und daher haben dann Ausleger aller Zeiten immer wieder versucht, das Verhalten der beiden als gleich nötig und gleich richtig darzustellen. Jesu Urteil steht dem aber eindeutig entgegen. Er sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Also werde ich in diesem Fall wieder nur aus Jesu Mund annehmen, was er zu sagen hat, auch wenn hier und heute in dieser Stunde andere Regeln des Fleißes gelten mögen. Ich werde bezeugen und ich werde bezeugen müssen, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen, nicht um sich dienen zu lassen. Maria hat ja einen sehr triftigen Grund gehabt, bei Jesu Füßen sitzen zu bleiben. Und Jesus konnte ihr dienen. Martha konnte ja damals nicht dienen, weil sie viel zu beschäftigt war. Wir alle empfangen ja ausnahmslos zuerst aus Jesu Dienst an uns die rechte Kraft und die Freiheit von oben, um ihm dann recht zu dienen. Und damit gehen wir zum dritten Beispiel, das wir etwas ausführlicher betrachten werden, und zwar im Hinblick auf unsere persönliche, nahe und ferne Zukunft. Es geht um das Verhalten der Mutter des Mose. Damit wir inne werden, wie der rechtfertigende Herr auch unser persönliches Eingehen in seine Ruhe fördern wird. Die Situation dort in Ägypten beginnt so im 2. Mose im Kapitel 2, ab dem 1. Vers. Ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn aber nicht länger verborgen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Wir alle haben ja genug biblische Kenntnis von den damaligen politischen Umständen, die die Mutter des Mose zu diesem Tun veranlasst haben. War es denn eine Verzweiflungstat? Schauen wir uns ihre Beweggründe und ihr Vorgehen an. Wir haben vor uns eine Frau, eine Kämpferin im Glauben, eine Frau mit enormem Durchhaltevermögen, ausgestattet von oben bis hin zum Sieg, in einer Zeit, die schwere innere und äußere Kämpfe mit sich gebracht hat für gläubige Menschen. Und auch wir stehen jetzt vor solch einer Zeit, vor Umständen, in denen es um Glaubens- und Gewissensentscheidungen gehen wird, irdisch gesehen auf Leben und Tod, wegen einem auf uns zukommenden Regime, das sich in erster Linie gegen unseren Herrn erheben wird, deshalb aber auch unsere Zugehörigkeit zu ihm missbilligen wird mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Der Kampf ging an, als die Mutter das Kind in ihrem Schoß liegen hatte. Denn der Pharao hatte ein Gebot erlassen, dass alle israelischen Knaben getötet werden sollten. Der Brief an die Hebräer stellt dazu fest, der Kampf der Eltern war ein Glaubenskampf. Das steht in Kapitel 11. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Was Jochebed, so hieß die Mutter, glaubte, war, dass Gott dieses Kind nicht in den Tod fahren lassen werde. Im Gegenteil, dass er mit ihm Großes vorhatte. Es ging zu jener Zeit, so wie in allen auffällig schweren Zeiten, wie auch in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, um die bekannten 3 wichtigen Machtbereiche. Um die Macht Satans, um die Macht Gottes und die Macht des Glaubens an Gott. Und so wird es auch in den kommenden Tagen werden und bleiben bis zum Ende hin. Das Kapitel vor unserem Text endet mit dem teuflischen Befehl des Machthabers, der Gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Hier tritt uns die Macht des Satans entgegen. Der Fluss gilt als die Stätte des Todes und der Feind trachtet seit jeher durch diabolische Morde Gottes Pläne zu vereiteln. So ja auch später, zur frühkindlichen Zeit Jesu, durch Herodes und noch viel später durch die Pläne des Nationalsozialismus. Eine Endlösung der Judenfrage hätte die Wiederkunft Jesu genauso in Frage gestellt wie die heutigen Pläne der umgebenden Völker, alle Israeliten ins Meer zu treiben und auszulöschen. Und ähnlich geht das Vorhaben der Welteinheitskirche vor sich mit einem Christentum ohne Christus. Zu allen Zeiten hat der Mörder von Anfang deshalb allen auserwählten Dienern boshaft aufgelauert, die Gott zur Erfüllung seiner Gnadenabsichten gebrauchen wollte. Der typischste und prägnanteste Fall natürlich ist die Tötung Jesu Christi am Kreuz. Begonnen hat es mit dem Aus dem Weg räumen des von Gott auserwählten Abel. Ein weiterer Fall war der Verkauf und die infame Inhaftierung Josefs. Dann der Versuch der Ausrottung aller königlichen Nachkommen Davids durch die gottlose Athalia. Der schon angesprochene Kindermord des Herodes, um Christi Wirken von vornherein zu verhindern oder wenigstens zu unterbrechen. Immer war es der Feind, der vermittels Mordens und Tötens das Handeln Gottes zu zerstören suchte. Das Ärgste geschah auf Golgatha, wo es, wie immer bei Satans Aktionen für die Welt, nach einem großen Sieg seiner und ihrerseits ausgesehen hat. Beachten wir deshalb die offizielle Sicht der Volksmeinung jeweils dazu, die verlogene Geschichtsschreibung über Genozide und anderes, die religiösen und die despotischen Tötungsmaschinerien gegenüber Gottes Volk und seine Getreuen und Gottes Plan. Wir stehen da einer beinharten Realität gegenüber und können uns schon deshalb keinen Schwarmgeist leisten und keine Vogelstrauß-Einstellung. Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken und uns einbilden, es wird schon alles gut gehen mit uns hier auf Erden. Wir alle, ausnahmslos alle, stehen der Realität der biblischen Tatsachen und Vorhersagen gegenüber, so wie einst Abel und so wie hier die Jochebed, die Mutter des Mose. Sie hatte, um es mit dem Zeitgeist zu sagen, der immer noch in der Luft herrscht, ein Kind, ihr schönes Kind, zum Sterben geboren. Es war die Stellung des Todes, in die das Kind gekommen war. Der Feind herrschte über Ägypten und damit auch über ihre Familie, so wie es bei jedem von uns ist, in unserem herkömmlichen Umfeld. Aber genau in solch einer fürchterlichen Situation entwickelt sich immer wieder zu allen Zeiten des Heils Gottes ein interessantes Schauspiel vor unseren Augen, egal mit welcher Einstellung wir es betrachten. Der Glaube dieser Mutter und Frau triumphierte nämlich über die Einflüsse der Natur und des willkürlichen Todes und bietet dem Gott, der sich den Gott der Lebendigen nennt, nicht aber den Gott der Toten, den ihm angemessenen Handlungsspielraum für seinen Bereich und seinem Plan. Denn der Gott der Auferstehung, der beginnt dort zu wirken, wo Satan seine Macht erschöpft hat. Satans Macht reicht ja nur bis zum Grab. Gerade dort beginnt das Wirken Gottes. Warum das so ist, warum das so gehandhabt wird vom Allerhöchsten, mag uns ein Rätsel bleiben, tut aber nichts zur Sache. Es geht nicht um unser Wissen, sondern um die Person, der wir angehören. Und es wird wohl am besten sein, wenn wir das jetzt an einem uns gut bekannten Gotteswort demonstrieren, und zwar an Johannes 14, 5 bis 9, als da steht, Thomas spricht zu ihm, zu Jesus, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Wer aufmerksam zuhört, bemerkt, Thomas verwendet ausschließlich das Wort wissen. Er sagt, Herr, wir wissen nicht. Nun kommt die Antwort des Herrn. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Thomas spricht also vom Wissen. Jesus antwortet ihm dreimal mit dem Wort kennen. Auch dem Philippus, der sich unmittelbar daraufhin einschaltet, antwortet der Herr mit demselben Begriff. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Und das ist die wichtigste Sache für uns, dass wir den Herrn kennen. Gehen wir doch nicht wissend oder unwissend in die Zukunft, sondern mit der Person Jesus Christus. Und dazu ein weiteres sehr wichtiges Wort, das Paulus an die Galater geschrieben hat. Seid ihr aber des Christus, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Warum ist es so wichtig? Weil es ein fester Anker ist, inmitten der Bedrohung, in der Gotteskinder sich befinden, wenn Tod und Verderben beschlossen ist vom Umfeld her. Denn Abrahams Same zu sein, bedeutet in Christus zu sein, des Christus zu sein, ihm anzugehören, also mal einer zu sein, in Christus. Und das ist die Verheißung für das wahre Israel Gottes, wie Paulus im selben Brief betont. Abrahams Same sind jene, die Christus durch den Glauben angehören, denn Abrahams Same ist der Christus. Und wer in Christus ist, dessen nimmt Christus sich an, was Tod und Furcht vor dem Tod und die damit verbundene Knechtschaft bedeutet, wie in Hebräer 2,14 steht, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich dem Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Und damit zurück zum Text in 2. Mose, zu Jochebed und ihrem Kind. Das ist also der Punkt. Obwohl in dieser Situation ein Schwert durch das Herz der Mutter dringt, weil sie ihr geliebtes Kind gleichsam dem Tod überliefern soll, schaut ihr Glaube auf den hin, der Tote lebendig macht. Und damit erweist sie sich als wahre Tochter Abrahams, denn genau das hat ihm Gott zur Gerechtigkeit angerechnet. Der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, der ist es, den wir kennen müssen. Alles sonstige Wissen und alles Bedrohliche und alle Befürchtungen, die uns tangieren, und sie werden das tun, verblassen schließlich vor dieser einen Person, auf die wir nicht nur alle Hoffnung setzen dürfen, weit über den Tod hinaus, sondern die uns auch von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit gemacht ist. Aber sehen wir uns die Situation von Amram, so hieß der Vater Moses, und Jochebed, noch intensiver an, noch ausführlicher, als Lehrstück für uns, damit wir recht vorbereitet sind auf das, was auf uns zukommt und dem wir getrost begegnen können mit dem, den wir ja kennen und der sich unser annimmt und der uns führen wird, über den Tod hinaus, so steht es im Psalm 48, Vers 15. Jochebed hat ihr Kind 3 Monate sicher im Schoß halten dürfen. Auch als draußen vor der Tür längst der Schritt der Häscher erklungen ist, als solchen ist auch Nachbarn und Freunden und sogar Verwandten nicht zu trauen in politischen Notzeiten. Die geliebte Stimme des Kleinen, die die Mutter so gern hört, ist deshalb gleichzeitig ihre große Not, dass nur ja niemand von ihm erfährt. Sie musste ihr Kind mit Angst hüten. Und doch wieder nicht mit Angst, sie glaubte ja. Ist das nicht auch oft unsere Situation, die wir sind in der Welt und doch nicht von der Welt? Wie viele Kinder sind deshalb in staatliche Obhut genommen worden in verschiedenen Regimes, von Amts wegen, weil die Kinder nicht dem Glauben auferzogen werden dürfen? Wie viele erwachsene Gläubige sind deswegen jahrelang als politische Häftlinge in Gefängnissen und Konzentrationslagern verschwunden, weil sie Jesu Wort, lass die Kinder zu mir kommen und werd ihnen nicht ernst genommen haben, als das, was es ist, Gottes Wort für die ewige Zukunft unserer Kinder. Und was war? Viele, die zurückkamen aus der Haft, haben wieder Kinderstunden gehalten und gingen erneut ins Gefängnis für noch wesentlich längere Zeit. Aber Jochebed hat in ihrer Angst doch keine Angst. Sie fürchtet nicht des Königs Gebot. Sie weiß, dass der Herr mit dem Kind einen Plan hat, dass er dieses Kind nicht für den Tod auf die Welt brachte. Deshalb allein schon war es ihr ein schönes Kind, um deswillen, der es gegeben hatte. Nicht wie Eva, die ihren Sohn als Gewinn deklarierte für sich und den anderen Sohn als den Nichtigen benannte. Nein, Jochebed behielt ihr schönes, ihr stattliches Kind auf dem Schoß, 3 Monate lang, wie Hanna, die ihr Kind so lange behalten durfte, bis es entwöhnt war. Dann hat sie es dem Herrn zurückgegeben, wie versprochen. Keine Affenliebe in einem hochkonzentrierten Glaubensleben aus tiefster Not heraus, zu Gottes Ehre. Nur, ob denn auch alles gelingen wird? Jochebed zweifelt nicht an Gottes Verheißungen, daran hat sie sich ja festgehalten, aber an ihr selbst ist ja nichts, was ein Gelingen rechtfertigen könnte. Und dann sitzt sie da, das Kind auf dem Schoß, das Herz schnürt es ihr zusammen, draußen warten die Häscher, der Tod ist offiziell befohlen. Aber fast unbemerkt hat sich der Glaube der Frau ihrer ganzen Familie mitgeteilt. Alle wurden sie gehalten dadurch. Ist es nicht wunderbar, wenn eine ganze Familie vom Glauben einer Mutter zehrt, den Gott ihr gibt? Und ist es nicht das Wesen der Mutterschaft, das in eine so gläubige Frau von Gott hineingelegt ist, wenn er selber sagt, ich will euch trösten wie einen, den seine Mutter tröstet? Zu Jesaja 66. Und wo solche Gesinnung herrscht, die Gesinnung des Glaubens an Christus und an den himmlischen Vater, wo man sich selbst und den Kindern nicht nur sagt, Kopf hoch, sondern wo echter Glaube auch in tiefer Not bestehen bleibt, da ist ein Haus gesegnet, da ist ihm Heil widerfahren. Und die Not der Situation ist dazu sogar nützlich, denn sie ist der rechte Nährboden für einen fest verankerten Glauben. Allerdings, je mehr die Mutter unter den Augen der ganzen Familie sich im Glauben und Vertrauen übt, umso banger wird ihr selber mit der Zeit ums Herz. Sie weiß ja, der Augenblick kommt näher, wo ich die Sache nicht mehr durchstehen kann, wo sich der Knabe nicht mehr verstecken lässt. 3 Monate waren es. So lange hat Gott für sie den Knaben verborgen gehalten. Warum konnte es nicht mehr so weitergehen? Kann Gott nicht am Herzen des Pharao ein Wunder tun, dass der sein Wort aufhebt? Beten wir nicht auch oft wegen, wenn politische Entscheidungen anstehen? Wie war unseren Großeltern da seinerzeit zumute? Scheinbar beten wir da gegen eine Wand. Es ändert sich nichts. Alles nimmt seinen befürchteten Lauf. Verderben ist beschlossen. Es herrscht die Macht der Schlange, die das Tier auf den Thron setzt. Und nicht umsonst wird Ägypten als Synonym für das System der Welt gehandelt im Alten Testament. Genau dort aber betet, dort klagt, dort seufzt und weint eine gläubige Mutter zu Gott um ihr schönes Kind. Unter Anspannung all ihrer Kräfte. Die 3 Monate sind nun um. Und dann kommt der Tag, wo sie es endlich zögernd vor sich hin sagt, ich kann nicht mehr. Diesen Satz, der wohl vielen von uns auch nicht unbekannt ist, nicht wahr? Und dann ruft sie es laut gegen die Wände der Hütte, ich kann nicht mehr. Und da steht in 2. Mose 2,3, dass sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. 8 kurze Worte und doch ein Satz, so hart, so schicksalsträchtig, da sie ihn nicht länger verbergen konnte. Ob ihr Problem die Nachbarn tangiert hat? In der Zeitung wäre ihre Sache kaum gestanden, höchstens als eine von vielen. Es wäre auch bei den Lesern nur so weit gekommen wie immer. Der Mensch tut zwar dem Menschen leid, doch steigert's die eigene Behaglichkeit. Und Zeitung gab's ohnehin keine. Aber auch so interessiert er wohl kaum jemanden, was alles neben den Sorgen des Alltags über eine Mutter, über eine gläubige Mutter kommt, bis es soweit ist. Es geht nicht mehr. Die angenehme Zeit ist vorbei. Ist uns bewusst, dass und wie ganze Völkergruppen über Nacht oder am offenen Tag in Viehwagen abtransportiert wurden? Alte, Kinder, Mütter, Väter, zusammengepfercht, kilometerweit, stunden, ja tagelang stehend, inmitten von Kotgestank, Hunger, Durst, Stöhnen und Weinen, unter Angst und Verzweiflung, zum Teil kollabierend, bis sie am Ende der langsamen oder abrupten Tötung übergeben worden sind. Weltpolitisches Geschehen, Genozide, Massenvernichtung unter der Schlangenherrschaft. Wie heißt es in Daniel 7,5 zum Beispiel? Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären und war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte 3 Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen und es wurde zu ihm so gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Bei dem wohlbekannten Genozid in den Jahren 1915 und 16 wurden neben all den Massakern und Todesmärschen auf dem Boden tausende abgehackte Kinderhände gefunden. Die ganze Straße hätte damit gepflastert werden können. So schaut es aus, das System der Welt unter der Herrschaft der Schlange. Und so wird es weitergehen, bis zum Ende. Gottes Wort im Buch Daniel spricht davon, dass eine Zeit der Drangsal kommt, wie es noch keine gegeben hat, seitdem es Völker gibt. Am 7. Juli 1734 wurden in meiner Heimatstadt den Eltern um ihres Glaubens willen alle Kinder weggenommen, bevor sie selber auf der Donau nach Siebenbürgen verschifft wurden. Was haben die Herzen der Mütter damals mitgemacht, um Mitternacht? Unser Herr sagt über die kommende ganz große Not in Matthäus 24, dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Gehen wir damit zurück nach Ägypten, in das 2. Buch Mose, wo die Bibel die Situation beschreibt, mit der die Schlange das Kommen und Wirken des demütigsten Anführers und Propheten vor Jesus im Alten Testament verhindern will durch teuflischen Kindermord. Was für ein Leben für die Mutter. Von außen Kämpfe und von innen Ängste. Und Gottes Wort beschreibt minutiös, was und wie sie jetzt alles selber in die Hand nimmt. Sie muss sich gefühlt haben wie die ärgste Rabenmutter, das Kind im Nil aussetzen, die Krokodile und die Häscher des diabolischen Herrschers, stets präsent. Ach, dass er jetzt nicht nur noch schreit, der Kleine, nicht jetzt und nicht hier und auch nicht draußen. Was soll nur werden? Sind sie denn alle umsonst gewesen, die Gebete, die innerlichen Kämpfe? Sind denn alle Tränen umsonst geweint? Auch die, die jetzt auf das Kindlein fallen, während sie es hinausträgt, im Kästchen, sich niederbeugt, mit verschwommenen Augen und zusammengeschnürten Herzen. Aber nein, sie kann nicht mehr. Sie ist am Verzagen. Aber da an der tiefsten Stelle ihres aufgewühlten Seelenlebens, da lodert der Glaube auf zu einer hellen Flamme und ihrem aufgewühlten Herzen entspringt ein Gebet. Sie hebt die Augen auf, ganz so, wie später der Psalmist schreibt, zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Das ist im Psalm 123. Nur weg. Weg vom Treiben der Schlange, vom Tun des Treibers hin zu dem Gott ihres Heils. Und da legt sie nun ihr Kind, das sie bisher umsorgt und bewahrt und verborgen hat, in einer Heldentat des Glaubens, jetzt aus ihrer Hand in die Hand ihres Gottes, damit er es erhalte und bewahre und verberge. Was für ein Tag. Sie selber ist am Ende. In das Kästchen, von der Größe her passend gebaut, hat sie ein gläubiges Stoßgebet ums andere mit eingeflochten unter Herzeleid und Tränen. Sie wiederholt, wie viele es vor ihr und nach ihr taten in all den Jahrtausenden bis heute. Ihr Herz wiederholt es seufzend wieder und wieder. Ich kann nicht mehr, Herr, aber du kannst. Paul Homburg, der beide Weltkriege und somit die politischen Entwicklungen in den 30er Jahren miterlebt hat, schrieb dazu den im Glauben so erfahrungsgeladenen Satz: Die Mutter räumt hier damit den ganzen Schauplatz ihres Lebens der Allmacht Gottes ein. Und dann trägt sie Kind und Kästchen ans Ufer des Todesflusses. Jetzt die letzten Küsse, Tränentropfen auf das Kind, das lächelnd jauchzt in seinem neuen Bettchen. Und sie verschließt schweren Herzens das Kästchen, das sie vorher mit Asphalt und Pech abgedichtet hat. Der Geruch bleibt lebenslang haften in ihrer Erinnerung. Und dann wartet sie in das Schilf und setzt die kleine Arche aus. Gläubig trotzt sie der Natur und der Todesflut und der Macht der Schlange, setzt ihr ganzes Vertrauen auf den Fels der Zeiten, stellt alles ab auf die Macht Gottes in der Kraft des Glaubens, den Gott ihr dazu verleiht, wie später Asaf in seinem berühmten Psalm 73 schreibt: Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Ja, jetzt triumphiert der Glaube über des Königs Gebot hier am Todesfluss, denn wer die Gemeinschaft mit dem kennt, der Tote lebendig macht, der fürchtet sich vor nichts. Aber dann nach Hause und dann ins Kämmerlein und dann auf die Knie. Herr, hilf, ich habe ihn dir gegeben, aus meiner Hand in deine Hand, aus meinem Schutz in den Schutz des Allmächtigen. Sie hat ihr Kind losgelassen, wie einst Abraham, ja, wie der himmlische Vater. Was für eine Stunde, was für eine Tat, ihr liebes kleines Kind. Bisher lag es wie eine Last auf ihr, jetzt liegt sie selber mit ihrem Kind auf den Schultern Gottes. Passen sicher auch die Worte des Herrn, die wir sonst anderswo eingebettet sehen, dürfen wir sie einmal aus dem Zusammenhang nehmen, ob der Schwere der Situation, dürfen wir uns berufen, in solchen Momenten auf den Mund des Herrn: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ja, denn er ermutigt uns an vielen Stellen mit dem Wort: Komm, komm her. Und wirkt nicht noch ein anderes, gut bekanntes Wort Gottes hier herein, auf eine ganz wunderbare Weise, sogar mit lokalem Bezug aus Psalm 81, als da steht: Er setzte es ein als Zeugnis für Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten. Eine Sprache, die ich nicht kannte, höre ich. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind den Tragekorb losgeworden. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich dir Rettung. Und Gott offenbarte seine Herrlichkeit. Am selben Abend hatte die Mutter ihr geliebtes Kind wieder in den Armen, auf Anweisung und unter Schutz der Tochter des Pharao. Uns ist die Geschichte bekannt genug, wir müssen das hier nicht weiter ausführen. Aber was ist denn der Grund, dass wir uns heute mit dieser ohne Zweifel sehr bewegenden Sache befassen? Weil es meine und deine Geschichte werden kann, in absehbarer Zeit. Und weil viele von uns jetzt schon Sorgen und Kämpfe und Nöte genug haben, wir alle haben ja jeder eine Last, die mit uns geht, den ganzen Tag über. Und dann legt sie sich mit uns schlafen, nicht wahr? Und dann steht sie wieder auf mit uns und empfängt uns an der Tür des neuen Tages. Ein englisches Lied hat dazu drei Worte in seinem Text, Good Morning Troubles. Und nahezu jeder von uns kann diese Worte laut mitsingen, der eine so, der andere so. Und es wird nicht besser. Wurde es nicht immer schlimmer in der letzten Zeit? War nicht aller Kampf hier umsonst? Wie oft werden wir erinnert an das Psalmwort, eine Tiefe ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Der Tag ist nicht mehr fern, sagt dir das nicht, dass immer öfter dein Herz, wo du zusammenbrechen wirst unter der Last? Aber was tun? Alle Unruhe hilft ja nicht, bringt nichts. Alle Versuche zur Beruhigung schlagen ja fehl und die Stunde des Verzagens, die rückt näher und näher. Diese Woche bin ich nicht nur einmal in der Nacht, nicht nur einmal, stundenlang im Gebet vor meinem Bett gekniet, so machtlos gegen die aufsteigende Unruhe, die sich mit ihren alten Leiden immer wieder einstellt, so fahrig, so unkonzentriert, so hilflos in mir selbst. Und da ist, während die Stunden vergehen, weit in die Nacht hinein, bis in den frühen Morgen, da ist das Beten wie ein ruheloses, ängstliches Ringen, ein Stürmen, ohne Stille, eine hilflose Mühe, bis endlich auch die letzte Kraft erschöpft ist, wie es scheint. Einer höllischen Angelegenheit gleich frisst er die Sorge an unserem Leben wie der nicht sterbende Wurm und verzehrt hier unsere ganze Kraft. Und dann kommt er, dann ist er da, der Moment mit dem furchtbaren Wort, ich kann nicht mehr. Und an dieser Stelle erfolgt jedes Mal die wesentliche Scheidung unter den Menschen. Für den, der nicht glaubt an den Herrn oder nur ein oberflächliches Glaubensleben führt, bringt eine solche Zeit, ein solches Erlebnis den heillosen Zusammenbruch mit sich. Denn wer nichts anderes hat als seine eigene Kraft, der ist am Ende, wenn diese seine Kraft zu Ende ist, der wird zuschanden, weil er an sich selber zu Schanden wird. Und dann ist es wirklich aus. Die Hoffnung ist gebrochen, der Schritt ist so müde geworden und das Auge ist so stumpf. Ganz anders ist es bei denen, die im Glauben an den Herrn stehen, die in Christus ihre Hoffnung und Zukunft haben. In dem Moment, wo unsere Kraft zu Ende geht, werden wir erinnert, dass wir schon einmal, ja öfter schon an dieser Stelle standen, so wie damals, als wir mit unserer Schuld zu unserem Herrn gekommen sind, zum ersten Mal. Da konnten wir auch nicht mehr unsere Last tragen, die Last unserer Schuld. Da sind wir niedergefallen vor ihm und haben ihm unsere traurige Bürde übergeben. Und er hat sie uns abgenommen. Dieses Erinnern daran, wie er uns damals geholfen hat und auch später immer wieder, wenn wir hilflos zu ihm gekommen sind, das lässt uns ja Mut fassen, jetzt, heute, der die mühseligen und Beladenen so freundlich willkommen heißt und sie erlöst hat vom Tragekorb und sie so herzlich erquickt, der wird auch uns Ruhe geben für unsere Seelen, wenn wir ihm unsere so schwere Last und all unsere Sorgen bringen. Im 1. Petrusbrief steht im Kapitel 5, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In all unserer Sorge und Angst und Bedrängnis, in unserem Schmerz, aber auch in all unseren freudigen Stunden bleibt uns das Vorrecht, sein heilsames Wort zu erleben, das eines Tages alle Menschen auf die Knie zwingen wird. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und damit fällt auf unsere Not wieder neues Licht, nicht wahr? Da geht uns mehr und mehr ein wunderbares Geheimnis auf, von dem die Welt nicht weiß. Gott legt uns wohl eine immer schwerere Last auf, nicht aber um unseren Rücken zu brechen, sondern um unsere Knie tiefer zu beugen. Muss er uns nicht an den Punkt bringen, an dem wir niedersinken unter dem Druck und sagen, ich kann nicht mehr? Ja, das gefällt einem Wohlstandschristentum gar nicht, dem der andauernde Sonnenschein versprochen ist von ihren Gemeinden. Und es ist auch uns immer ein schrecklicher Augenblick, wenn unsere Nöte und Sorgen im Kreis um uns herumstehen und uns anstarren und wir wieder einmal dieses Wort sagen müssen, ich kann nicht mehr. Aber nein, es ist ja der seligste Augenblick. Denn jetzt bist du wieder einmal an der tiefsten Stelle angelangt. Jetzt nimm auch die tiefste Stellung ein. Knie nieder vor dem, der aufgrund deiner Ohnmachtserklärung den Schauplatz deines Lebens säubern wird für sein Eingreifen, mitsamt allem Schwarmgeist und falscher Hoffnung. Alles wird er in seinem Sinn und zu seiner Zeit recht machen. Viele sind nicht befreit worden aus den Konzentrationslagern und von den Folgen ihrer Krebserkrankung, aus ihren familiären Miseren, aus Verfolgung und Verleumdung, nicht befreit von dem Abrutschen ihrer Kinder ins Kriminelle, trotz allem intensiven Beten. Nein, es wird nicht geschehen nach deiner Vorstellung. Drum lass los, was du bisher so verkrampft in deiner Hand hältst. Du kannst mit der Zeit nichts mehr selber so in Ordnung bringen, wie du es gewohnt warst in den früheren Tagen deines Erdenlebens. Du kannst dein Leben und die Dinge nicht selber zu Ende tragen nach deiner Vorstellung und nach deinen Wünschen. Hören wir besser gleich auf, den Perfektionisten zu spielen und den Regisseur. Du gehörst Christus an und damit ist Sinn und Zweck und Ziel anders geworden für dich. Unser Bürgertum ist nicht von dieser Welt, ist nicht mehr von dieser Welt. Fremdlinge sind wir hier unter der Herrschaft unseres Herrn vom Himmel, unter der Macht und gütigen Vaterhand Gottes, in der Macht des rettenden Glaubens, der uns gegeben ist in Christus. Festgemacht in ihm, wie in Römer 8 steht, in dem bekannten Wort, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Kampf ist nicht der, den wir meinen, zu führen. Denn in Epheser 6 steht, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und da sind wir bei Weitem zu gering, zu ohnmächtig. Da ist es kein Wunder, wenn wir immer wieder an den Punkt ankommen, an dem wir seufzen, ich kann nicht mehr. Gut so, du kannst nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Aber Gott kann. Legen wir getrost alles aus unserer Hand in seine Hand. Geben wir ihm freie Bahn. Und hundertprozentig sicher werden wir dabei erfahren, was der Allmächtige kann. Das Ende deiner und meiner Kraft ist dann der Beginn der Taten Gottes. Aber was wird er tun? Fragst du? Jener Frau der Jochebed, der Mutter des Mose, gab er ihr Kind am selben Tag wieder. Wird er dir auch den, beziehungsweise die oder das geben, worum du so bangst? Wird er dir deine Not abnehmen, wie du dir das so sehr wünschst? Ja, machen wir uns diesbezüglich jetzt vielleicht erst recht Sorgen? Der Punkt, auf den es ankommt, ist, dass wir alles, wirklich alles, herausgegeben haben aus unserer Hand in seine Hand. Natürlich, er kann tun, was wir begehren. Aber will er das? Wird uns das helfen? Wenn du dem Herrn deine Sache übergibst, dann halte nichts zurück, übergib sie ihm ganz. Du schädigst ja niemanden dabei, schon gar nicht den, um den du dich so sorgst. Lass endlich los. Dein Gott wird dir helfen. Er wartet auf dein Vertrauen in deiner Hilflosigkeit. Es steht im Psalm 34, ein Davidspsalm. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Darum fürchte dich nicht, glaube nur, lege alles aus deiner Hand in Gottes Hand, alles, was dich so bedrückt, alles, worum du dich so sorgst, Auch deinen Zwang zur Sorge lege mit hinein und jede wiederkommende Sorge packe obendrauf. Denn Gott muss alles in seiner Hand haben, dich und deine Not in der kommenden schweren Zeit. Wir werden durch Leiden geführt werden, durch noch größere Tiefen, schlimmer als wir je dachten. Aber wir werden bei alledem mit unserer Not in seiner Hand liegen. Und da hast du und da habe ich Ruhe, da haben wir Frieden. Ruhe und Frieden in ihm. Wohin sollten wir sonst gehen? Er hat nicht nur Worte des ewigen Lebens, unser Herr ist das Leben selber und er ist die Auferstehung. Und so ist auch der Tod unser in ihm. Und das heißt, ewiger Friede durch Glauben an ihn, durch Festgemachtsein in ihm. Und das steht in Hebräer 4,3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Solange wir uns aber weiter Sorge machen, sind wir in Unruhe, nicht wahr? Und je mehr wir uns sorgen, umso tiefer kommen wir in den Unfrieden hinein. Wir aber, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Und je mehr wir im Glauben alles dem Herrn überlassen und in seine Hand geben, umso mehr gehen wir in die Ruhe hinein. Je völliger wir die Herrschaft unseres Lebens auf seine Schulter legen, umso seliger erfahren wir, man nennt seinen Namen, so steht es in Jesaja 9,5, wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Das ist sein Name, Friedefürst. Bei diesem Herrn ist unser Leben, unser ewiges Leben nicht mehr bedroht. Da ist unsere Zukunft und unsere ewige Existenz nicht in Frage gestellt, sondern unsere Existenz ist bei ihm auf Gott gestellt. Wollen wir aber nur eine Stelle, auch nur eine Ecke unseres Lebens selber in unserer Hand behalten, wollen wir selber auch nur einen eigenen Wunsch durchdrücken, ohne dass wir sagen, dein Wille, Herr, geschehe, dann wird genau diese eine Stelle, diese eine Ecke für uns zu einer Wetterecke werden, zum Einfallstor des Feindes, was uns den Frieden wieder rauben wird. Und von daher kommt unsere innere Not. Von daher kommen die Stürme bis hinein in unser Kämmerlein. Unser Ich kann nicht mehr kommt von daher. Aber wenn wir glauben, dann gehen wir ein in die Ruhe. Zum Abschluss Jeremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Amen. Amen.